Ich hoffe, das Jugendfest gefällt euch bisher ziemlich gut. Ich muss sagen, es ist wirklich schön, hier zu stehen und doch so viele wieder zu sehen. Es war jetzt wirklich sehr, sehr, sehr lange her. Wir haben vorhin im Leiterkreis darüber geredet. Seit Februar, gell? Das ist schon seit März. Schon eine sehr, sehr lange Zeit. Das ist echt krass, was wir gerade erleben. In Bezug auf Gemeinden und in Bezug darauf, wie wir uns als Versammlung, als Gemeinde Gottes verhalten sollen. Da brauchen wir viel, viel Weisheit dafür. Ich bete noch zum Anfang. Jesus, Herr, wir dürfen uns endlich wieder treffen als Teil deiner Gemeinde. Wir können endlich wieder diese Gemeinschaft haben. Wir können zusammenkommen, Herr, unter dein Wort. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir gemeinsam darüber nachdenken dürfen, dass wir gemeinsam davon lernen dürfen, Herr. Herr, ich danke dir dafür, dass du sprichst, dass du lebendig bist und genauso auch dein Wort lebendig ist, Herr. Du bist der souveräne Gott und ich möchte dich darum bitten, dass du auch souverän in unsere Herzen sprichst, Herr. Sprech zu dem, der Ermutigung braucht. Sprech zu dem, der Ermahnung braucht. Herr, und überführ uns, Herr, von Sünde. Zeig uns, wer du bist. Offenbar dich du uns, Herr. Lass dein Wort auf einen fruchtbaren Boden fallen und heilige uns. Heilige uns durch dein Wort, Herr. Gebrauche meine Stimme, gebrauche dein Wort, um zu uns zu sprechen und öffne unsere Ohren dafür. Amen. Der Text, um den es heute geht, ist eigentlich der Text, der in der ursprünglichen Predigtreihe so weiterkommen würde. Und das ist Johannes 16. Das dürft ihr gerne aufschlagen, wenn ihr eine Bibel dabei habt. Verse 23 bis 33. Johannes 16, die Verse 23 bis 33. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will. Denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt, und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Da sagten seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Jesus antwortete ihnen, jetzt glaubt ihr? Siehe, es kommt die Stunde und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet, jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Genau, das ist der Text, den wir uns heute anschauen wollen. Und ich vermute mal, euch geht es, oder mir ging es zumindest so, als ich diesen Text zuerst mal durchgelesen habe, dachte ich mir, boah, keine Ahnung, was da steht. Ich habe mir schon in den früheren Zeiten, wo ich diesen Text gelesen habe, zwei fette Fragezeichen neben diese Textstelle gemacht, weil das echt schwer zu verstehen war. Und vor allem jetzt, wo das letzte Jugendthema wirklich lange her ist. Ich meine, was ist der Kontext? Das ist schon wirklich sehr, sehr lange her. Wo stehen wir eigentlich in Johannes? Wo sind wir gerade hier in dieser Textstelle? Was redet hier Jesus zu den Jüngern? Wie ist die Geschichte von Jesus gerade in diesem Moment? Und ich glaube, es wäre wichtig, wenn ich mal wieder so eine kurze Zusammenfassung von der Vorgeschichte Jesu mache, von der Vorgeschichte des Johannesevangeliums mache, damit wir das zeitlich ein bisschen einordnen können, was wir hier gerade gelesen haben, wo wir gerade sind. Jesus beginnt seinen Dienst, als er von Johannes getauft wird. Danach geht er für 40 Tage in die Wüste, wo er dann vom Teufel selbst versucht wird. Hier hat Satan wahrscheinlich seine Chance gesehen, Jesus in einem schwachen Moment als Mensch zu versuchen. Als Jesus das überstand, begann sein Wirken auf dieser Erde. Erst in Nazareth, dann in Kapernaum. Er heilte dort Menschen und er trieb Dämonen aus. Und er zeigte sich eigentlich den Menschen schon als der verheißene Messias. Dann erwählte er seine Jünger, die ihn ab da auf seinen Wegen begleiteten. Sie lebten unter seinen Lehren, sie wurden von ihm ermahnt. Sie sahen die Wunder, die er tat. Sie sahen, wie er 5000 Menschen mit nur 5 Broten und 2 Fischen sättigte. Er lief auf dem Wasser, er hat einen mächtigen Sturm nur durch seine Worte gestillt. Sie sahen, wie er Dämonen austrieb, wie er Kranke heilte und wie er Tote lebendig macht. Sie sahen, wie Menschen ihm nachliefen, wie sie ihm zujubelten, als er nach Jerusalem einkam. Aber dann sahen sie auch, wie seine Nachfolger immer weniger und weniger wurden. Sie hörten seine Kritik an die, die ihm ohne Glauben nachlaufen. Sie hörten seine Kritik an die Pharisäer, die meinten, selbstgerecht zu sein. Die meinten, weil sie so ein gutes Leben haben, eine gewisse Gerechtigkeit vor Gott zu haben. Sie sahen, wie er den Tempelmarkt zerstörte und wie er am Ende alleine mit seinen Jüngern war. Und keiner lief ihm mehr nach. Und dann sind wir in Kapitel 13, wo er sich eigentlich dann nur noch zu seinen Jüngern widmet, oder sich selbst nur noch seinen Jüngern widmet. Er verlässt diese Gemeinschaft der Menschen, die um ihn herum waren, und spricht zu seinen Jüngern, fängt an, sie zu belehren. Er beginnt damit, ihnen die Füße zu waschen. Er zeigt, wie sehr er die Jünger liebt. Er erzählt ihm vom Gebot der Liebe. Er erzählt ihnen, dass ein Verräter unter ihnen ist. Zu Petrus sagt er sogar, dass er ihn verraten wird, obwohl er geschworen hatte, Jesus niemals, niemals zu verraten, sich niemals von ihm abzuwenden. Er erzählt ihnen, dass die Stunde gekommen ist, dass er schon bald nicht mehr hier auf dieser Welt sein wird, dass er schon bald zu seinem Vater gehen wird. Er erzählt ihnen, dass die Menschen den Glauben und die Jünger verfolgen werden und töten wollen, dass sie sogar meinen, Gott einen Dienst zu errichten, wenn sie das tun. Aber Jesus wird sie nicht alleine lassen, denn er wird seinen Beistand schicken. Und das ist ungefähr die Vorgeschichte bis zu dem 16. Kapitel, wo wir gerade auch den Text gelesen haben. Und jetzt im 16. Kapitel spricht er nochmal intensiv zu den Jüngern, weil hier sind wir eigentlich nicht mehr weit weg vom Ende Jesu. Hier im 16. Kapitel sind wir eigentlich schon ganz nah an seinem Tod und das, was dann danach passieren wird. In Vers 23 beginnt er in diesem Fall mit dem Wort und. Das ist immer so ein Zeichen, wenn man mit so einem Wort beginnt, dann wissen wir, okay, er nimmt Bezug darauf, was er davor gesagt hat. Das, was er davor gesagt hat, ist für das Verständnis dieses Textes genauso wichtig. Und deswegen lese ich nochmal kurz, um das in Erinnerung zu rufen, die Verse 16 und dann die Verse 20 bis 22. Das ist das, was Jesus hier gesagt hat. Noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen. Und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen, denn ich gehe zum Vater. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen. Und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Jesus sagt hier in diesen Versen, dass sie ihn nicht sehen werden. Und dann werden sie ihn aber wiedersehen. Die Jünger verstehen das nicht gleich, was er meint. Und dann erklärt er das nochmal in Vers 20, was er damit meint. Sie werden weinen und wehklagen. Und die Welt wird sich freuen. Also im Grunde, wenn die Jünger Jesus nicht sehen werden, dann werden sie weinen und wehklagen. Aber wenn sie ihn dann wieder sehen, wird sich ihre Trauer in Freude verwandeln. Man könnte jetzt meinen, okay, Jesus spricht hier wahrscheinlich von seinem Tod, weil klar, das ist eigentlich, wir wissen, das ist eigentlich so passiert, als er gestorben ist, haben sie ihn nicht gesehen und sie waren traurig. Und die Welt hat sich gefreut, weil sie dachten, sie haben ihn besiegt. Und dann, als er wieder auferstanden ist, waren die Jünger froh und glücklich und sie konnten ihn wieder sehen. Und ja, das würde auch Sinn machen, wenn wir in Vers 16 nicht dieses Ende hätten, wo steht, denn ich gehe zum Vater. Dieser Satz, der ist sehr wichtig, denn er datiert die Aussage Jesu. Wir wissen jetzt, um welche Zeit Jesu Worte sich handeln, was er damit meint. Und zwar spricht Jesu hier von der Himmelfahrt. Also im Grunde heißt es, wenn er in den Himmel fährt, dann werden sie ihn eine kurze Zeit nicht sehen. Dann aber werden sie ihn wiedersehen und ihre Traurigkeit wird sich in Freude verwandeln. Lassen wir das mal erstmal so stehen. Der Vers 23 beginnt also, und an jenem Tag. Dieses an jenem Tag ist auch eine Datierung. Das ist eine zeitliche Aussage, die Jesus hier trifft. Er begrenzt seine vorherigen Aussagen. Also das, was wir gerade in 16 und 20 und so weiter gelesen haben, datiert er auf einen bestimmten Tag. Ein Tag, an dem sie ihn wiedersehen werden. Ein Tag, an dem sich ihre Traurigkeit in Freude verwandeln wird. Und so langsam, denke ich, wissen wir, was er damit gemeint hat. Denn eigentlich im gleichen Gespräch, in den Versen 7 bis 14, erklärt er ihnen, dass es gut ist, wenn er geht. Denn er wird seinen Geist senden. Ich lese mal die Verse. Ich denke, das ist ganz gut, weil einfach, damit wir wieder in den Text reinkommen, dass wir wieder in diese Situation Jesu reinkommen, wo er gerade ist. 16,7. Aber ich sage euch die Wahrheit. Es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Und wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Von Sünde, weil sie ihn nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil sie nicht zu meinem Vater gehen und ihr mich nicht mehr seht. Von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles hätte ich zu euch sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nichts aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von den Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Von diesem Ganzen spricht Jesus, wenn er in Vers 23 von jenen Tagen spricht. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Und übrigens lernen wir hier auch eine wichtige Sache über Kontext, warum Kontext so wichtig ist, gerade wenn man mitten in einen Text eigentlich einsteigt. Wir haben gerade diese ganzen Verse gebraucht, um nur zu verstehen, was er mit diesen Worten an jenem Tag meint, damit wir wissen, um was es hier geht und was sich jetzt die folgenden Verse handeln werden. Wir wissen, es geht um den Geist. Wir halten also fest, was wir jetzt gelernt haben. An jenem Tag, wenn der Geist kommt, dann werden die Jünger Jesus sehen und sich freuen. Und nebenbei lernen wir hier eine sehr, sehr wichtige Tatsache über den Geist selbst. Der Geist Gottes, der Heilige Geist, er zeigt unmittelbar auf Jesus Christus. Und das wird uns mit echter Freude erfüllen. Eine Freude, die nicht weggenommen werden kann. Im Umkehrschluss heißt es aber auch, wenn wir Gottes Geist nicht haben, dann können wir nicht auf Jesus blicken. Das sehen wir eigentlich ganz klar bei den Jüngern. Denn selbst nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, selbst nachdem sie eigentlich gerade noch mit ihm gesprochen haben, sind sie nicht imstande, auf ihn zu blicken. Sie können nicht auf ihn schauen, einfach weil sie den Geist nicht haben. Und sie werden voller Traurigkeit sein in dieser Zeit. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Jesus sagt hier, sie werden ihn nichts mehr fragen in diesen Zeiten. Warum werden sie Jesus nichts mehr fragen? Das ist eigentlich einfach, weil er weg sein wird. Er wird nicht mehr auf dieser Erde sein. Bis jetzt hatten die Jünger das ziemlich einfach, Wenn sie Fragen haben, konnten sie sofort Jesus fragen. Sie konnten, wenn sie mal was nicht kapiert haben, wenn eine Sache zu schwierig war, wenn sie Angst hatten, sie konnten sich immer sofort auf Jesus richten, sie konnten immer sofort Jesus fragen und er hat ihnen geholfen und er hat ihre Fragen beantwortet. Und es war ja auch gut so, denn er war ja ihr Herr. Aber das konnten sie jetzt nicht mehr machen. Jesus war ja weg oder wird ja weg sein. Er wird in den Himmel auffahren. Nein, stattdessen werden sie nun eine Sache machen, die sie davor nicht gemacht haben. Sie werden direkt auf den Vater schauen und im Namen Jesu ihn bitten. Und Gott, der Vater, wird es ihnen geben. Das ist eigentlich, wenn wir so überlegen, eine krasse Aussage. Aber Jesus sagt das hier klipp und klar. Der Vater wird ihnen alles geben, um was sie ihn im Namen Jesu bitten werden oder beten werden. Und wenn Jesus das sagt, dann ist das eigentlich eine klare Aussage. Dann ist das eine Aussage, an der man nichts drehen oder wenden kann. Er wird ihnen alles geben, was sie ihn bitten werden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das für uns eigentlich genauso gilt. Denn wir haben den Heiligen Geist bekommen. Das heißt also, wenn du im Namen Jesu etwas erbittest, dann werden wir das bekommen. Aber wenn du was im Namen Jesu erbittest, dann bedeutet das, dass du Jesus kennst. Du weißt, was Jesu Wille ist und du weißt, was Jesus eigentlich in dieser Situation selber erbeten würde, in der du vielleicht steckst. Wenn du jetzt also beispielsweise darum bittest, dass Gott dir einen Ferrari vor die Tür stellt, wird das vermutlich mal nicht passieren. Einfach aus dem Grund, weil ich denke, Jesus selber würde niemals dafür beten. Und nicht, weil Jesus schnelle Autos nicht mag, sondern ganz einfach, weil ihm dein Herz und vor allem dessen Heiligung wichtiger ist als dein Materialismus. Wenn wir im Namen Jesu bitten, wenn wir zu Gott beten, dann wird Gott dieses Gebet erhören. Das ist eine feste Aussage, einen festen Zuspruch, den wir hier haben. Vielleicht sehen wir das nicht sofort manchmal, aber er wird es tun, denn das sagt er hier. Also, die Jünger können jetzt direkt Gott fragen und bitten. Sie müssen das nicht mehr über Jesus tun. Und Jesus erläutert dies sogar im Vers 24 noch weiter. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Die Jünger werden nun etwas kennenlernen, was sie zuvor nicht kannten. Sie werden Gott um etwas bitten und Gott wird dies erhören. Und dann wird es sie mit einer wahren, mit einer echten, mit einer tiefen Freude erfüllen. Und das ist genauso eine Tatsache, wie die, dass Gott Gebete erhören wird. Weil das sieht Jesus eigentlich genau im gleichen Moment. Sie werden Freude bekommen, wenn Gott ihnen das gibt, worum sie gebeten haben. Wenn wir beten, und wenn wir sehen, dass Gott, der große, lebendige Gott, der diese Welt erschaffen hat, ein Gebet von uns erhört, wenn ein Gebet von uns gebraucht, um etwas zu bewirken, dann werden wir wirklich wahre, dann werden wir wahre, tiefe Freude erfahren. Vielleicht eine Freude, die wir so anders noch nicht kennengelernt haben. Vielleicht schon, ich weiß nicht. Vers 25 geht's weiter. Dies habe ich euch in Gleichnissen gesagt. Es kommt aber die Stunde, da ich nicht mehr in Gleichnissen zu euch reden, sondern euch offen vom Vater Kunde geben werde. Wenn bisher Jesus mit den Jüngern geredet hat, verstanden sie vieles nicht. Wir haben das in diesem gleichen Gespräch, merken wir das im Vers 17, als Jesus das ihnen davor erklärt, dass er eine kurze Zeit da sein wird, dann wieder nicht. Dann sagen sie, da sprachen etliche seiner Jünger zueinander, was bedeutet das, dass er sagt, noch eine kurze Zeit? Und so weiter und so fort. Wir sehen, vieles verstanden die Jünger nicht. Später werden wir das auch noch selber in unserem Text sehen. Vieles war für die Jünger eine verhüllte Aussage. Es war irgendwie eine Bildersprache, wo sie aber diese klare Bedeutung nicht ganz verstehen konnten. Und dann sagt Jesus, aber es soll die Stunde kommen. Es soll die Stunde kommen, ist eine zeitliche Datierung wieder. Wir sehen das oft, er spricht immer von einer gewissen Zeit, die kommen wird. Da werden sie alles verstehen. Und das ist wichtig, dass er das hier sagt, weil so kann man nicht sagen, dass was Jesus die Jünger bisher gelehrt hatte in dem ganzen Evangelium, dass das umsonst wäre, weil sie ja nicht alles verstanden haben, weil es ja oft Gleichnisse waren, die Jesus gebraucht hat. Wenn Jesus offen zu ihnen sprechen wird. Das heißt, wenn der Geist in sie einziehen wird, werden sie auf einmal alles offen sehen. Sie werden eine Offenbarung von dem haben, was Jesus zu ihnen gesprochen hat. Es ist wie, als ob der Geist ihnen den Verstand öffnen wird. Und das, was Jesus zu ihnen gesprochen hat, werden sie auf einmal erkennen. Sie werden die wahre Bedeutung dahinter erkennen. Und er sagt, er wird den Vater dadurch verkündigen. Sie werden Gott dahinter sehen, hinter den ganzen Aussagen, die er gebracht hat. Und da lernen wir genauso eine Tatsache über uns. Wenn wir den Geist Gottes haben, dann sind wir imstande, Gottes Wort zu verstehen. Dann sind wir imstande, die Sachen offen zu sehen und nicht in Gleichnissen. Jesus spricht in Gleichnisse und wir lesen auch diese Gleichnisse, aber wir sind nun fähig, durch den Geist diese Gleichnisse zu entziffern, diese Gleichnisse, deren Aussage zu verstehen. Die Verse 26 bis 27. An jenem Tag werdet ihr in meinem Namen bitten, und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin. An jenem Tag, das ist dieselbe Aussage wie in Vers 23, wir befinden uns also immer noch im gleichen Ereignis, das Ereignis, wenn der Heilige Geist kommt, da werden sie in Jesu Namen direkt den Vater bitten. So etwas Ähnliches haben wir schon gelesen in den Versen davor, nur jetzt geht Jesus auf eine andere Sache ein. Die Jünger brauchen nicht mehr zu Jesus gehen und ihn bitten, dass Jesus den Vater für sie bittet. Sie können direkt unmittelbar zum Vater gehen, ohne diesen, ich würde es mal nicht Umweg, aber ohne diesen Schwenker zu machen zu Jesus. Sie können direkt zum Vater gehen und das sagt sehr, sehr viel über die Beziehung von Gott zu den Jüngern oder von Gott zu uns Menschen aus. Denn Gott ist kein Gott, der distanziert zu uns lebt. Gott liebt uns. Und das zeigt er damit, das beweist er damit, dass er erstens seinen Sohn für uns gegeben hat, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Und zweitens, dass er seinen Geist in uns gibt. Ein Teil der Dreieinigkeit Gottes, ein Teil, der Heilige Geist ist der lebendige Gott, genauso wie Gott der Vater und Gott der Sohn. Und diesen gibt er in uns. Und das macht er, damit wir selber zu Gott gehen können, weil er uns so sehr liebt, weil es ihm so wichtig ist, dass wir zu ihm kommen können. Und das macht er dann in Vers 28 noch deutlicher. Ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Wiederum verlasse ich die Welt und gehe zum Vater. Hier finden wir nochmal so die Abrundung von dem Ganzen, was Jesus bisher gesagt hat. Er beschreibt hier nämlich die Vergangenheit und gleichzeitig die Zukunft. Er wurde vom Vater gesandt, um hier auf diese Welt zu kommen als Mensch, um die Menschheit zu retten. Und weil er dies geschafft hat, wird er wieder zum Vater gehen. Das bedeutet, weil der Vater ihn aufnimmt, weil er zum Vater gehen kann, bestätigt das, dass Jesus es geschafft hat, diese Welt zu retten. Oder es schaffen wird, diese Welt zu retten, in diesem Fall der Jünger. Und dann wird er seinen Heiligen Geist schenken oder schicken, den Beistand schicken, damit wir Gemeinschaft in ihn haben können. Da sagten seine Jünger zu ihm, siehe, jetzt redest du offen und gebrauchst kein Gleichnis. Jetzt wissen wir, dass du alles weißt und es nicht für nötig hast, dass dich jemand fragt. Darum glauben wir, dass du von Gott ausgegangen bist. Die Jünger. Jesus sagte zu ihnen in Vers 25, dass er in Gleichnissen zu ihnen sprach. Im selben Gespräch, paar Momente vorher, verstanden sie nicht, was er gesagt hat. Er erklärt ihnen was und sie verstehen nicht, was er damit meint und er muss es noch mehr erklären. Und jetzt, einen Moment später, sagt Jesus dann in Vers 25, es wird die Stunde kommen und da werde ich offen zu euch sprechen. Und jetzt meinen die Jünger, jetzt ist die Zeit gekommen. Jetzt spricht Jesus offen zu uns. Jetzt verstehen wir, Jesus, was du meinst. Jetzt können wir glauben, weil jetzt redest du nicht mehr verhüllt zu uns. Wir erkennen, jetzt glauben wir. Das Problem ist, dass die Jünger das eigentlich gar nicht böse gemeint hatten. Aber in diesem Fall haben sie auf ihre menschliche Weisheit vertraut. Sie haben auf ihren Verstand vertraut. Sie haben gedacht, sie können verstehen, was Jesus meint, obwohl er ihnen noch gar nicht aufgetan hat, was er hier gesagt hat. Und Das ist wichtig, dass wir, das soll eine Ermahnung für uns sein. Denn wenn wir die Schrift versuchen, mit unserem menschlichen Verstand zu verstehen, dann werden wir die Schrift nicht verstehen. Gottes Wort ist geistlich und wir brauchen Geist, um Gottes Wort verstehen zu können. Wenn wir Gottes Geist nicht haben, das haben wir vorhin gehört, dann sind wir eigentlich nicht imstande, die Schriften das zu erkennen, was in der Schrift geschrieben steht. Und Jesus, der sich nicht darum scheut, ganz direkt zu sagen, was Sache ist, erwidert ihnen in Vers 31 und 32. Und das, was jetzt kommt, ist wichtig. Jesus antwortete ihnen: Jetzt glaubt ihr? Also im Grunde echt jetzt? Im Grunde sagt er: Ich zeige euch jetzt, wie sehr ihr glaubt. Siehe, es kommt die Stunde, und sie ist jetzt schon da. Das, was Jesus sagt, das wird nicht in ein paar Wochen passieren, das, was Jesus hier sagt. Das wird nicht dann passieren, wenn die Jünger so langsam wieder vergessen haben, was seine Lehren waren oder was sie gerade gesagt haben. Nein, es passiert in diesem Moment. Es fängt in diesem Moment an, wo sie zu ihm sagen: Jetzt glauben wir. Und sie ist jetzt schon da, wo ihr euch zerstreuen werdet. Jeder in das Seine und mich alleine lasst. Aber ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Das sind sehr harte Worte, die Jesus hier zu ihnen sagt. Im Grunde sagt Jesus zu ihnen: Ihr habt gar nichts verstanden. Dann, wenn Jesus am hilflosesten ist und als Unschuldiger beschuldigt wird, werden auch sie ihm den Rücken zuwenden. Das sagt Jesus hier. Und nur noch der Vater wird bei ihm sein, aber kein Mensch mehr. Und das Problem ist, dass wir eigentlich kein Stückchen besser sind. Warum sage ich das? Meine Sünde hat ihn verurteilt und ans Kreuz gebracht. Deine Sünde hat Jesus verurteilt und hat ihn ans Kreuz gebracht. Wegen deiner und wegen meiner Sünde wurde Jesus geschlagen und wurde Jesus am Kreuz getötet. Denn das ist der Preis für Sünde. Aber Jesus bleibt hier nicht stehen, sondern er macht etwas wirklich Krasses. Und zwar in Vers 33. Er sagt: Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Das, was Jesus hier sagt, ist das Letzte im Johannesevangelium, was Jesus hier zu den Jüngern sagt, bevor er ins Gebet zu seinem Vater flieht und danach verraten wird. Und in Anbetracht dieser Sünde, die er gerade seinen Jüngern aufgezeigt hat, dass sie sich von ihm abwenden werden, in der Zeit, wo er eigentlich am schwächsten ist, in der Zeit, wo er am hilflosesten ist, im Anbetracht dessen sagt er zu ihnen: Dies alles habe ich zu euch geredet. Und ich gehe mal davon aus, dass wenn er sagt: Dies alles habe ich zu euch geredet, und das der letzte Vers im Johannesevangelium ist, wo er zu den Jüngern spricht, dann meint er nicht nur den Vers vorher, dann meint er im Grunde alles, was Jesus zu den Jüngern gesprochen hat. Alles, was er sie gelehrt hat, alles, was er ihnen intensiv gezeigt hat, dies alles hat Jesus zu seinen Jüngern gesprochen, damit sie Frieden haben. Er gibt ihnen das Gebot der Liebe, damit sie Frieden haben. Er wäscht ihnen die Füße, damit sie Frieden haben. Er verspricht ihnen den Heiligen Geist. Warum? Damit sie Frieden haben. Und wir dürfen das alles lesen. Wir dürfen die Wunder Jesu lesen. Wir dürfen lesen, was er seinen Jüngern gelehrt hat, was er den Menschen gelehrt hat. Und all das lesen wir, damit wir Frieden haben. Obwohl wir solche Sünder sind, obwohl wir Jesus ans Kreuz gebracht haben. Das ist wirklich krass. Und weiter sagt er zu ihnen: In der Welt werdet ihr Bedrängnis haben, aber habt keine Angst. Fühlt euch in Sicherheit, sagt er ihr, denn ich habe diese Welt überwunden. Wenn ihr in Bedrängnis seid, wenn es euch schlecht geht, dann denkt daran, mir ging es viel schlechter. und ich habe diese Welt überwunden. Diese Welt hat mich zum Tode verurteilt, aber der Tod konnte mich nicht halten. Ich habe den Tod besiegt. Deswegen, wenn wir in Bedrängnis sind, wenn es uns schlecht geht, dann dürfen wir darauf blicken, dass es Jesus so viel schlechter ging. Und zwar wegen uns, nur wegen uns. Aber er hat den Tod überwunden und er hat den Tod besiegt. Und weil er den Tod besiegt hat, dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns genauso dadurch trägt. Weil sonst wäre er nicht auf diese Welt gekommen. Ja, das ist das Wichtigste, was er noch seinen Jüngern sagen wollte, bevor das passiert, bevor er verraten wird, bevor er ans Kreuz kommt. Und wir sehen in diesem Text, wir sehen vor allem in dieser letzten Aussage, wie wichtig Christus uns ist, wie groß Christus ist und wie herrlich er ist und wie sehr er uns liebt. Und ich bin schon zum Ende gekommen von unserem Text und ich würde gerne eine Gebetsgemeinschaft machen, wo wir auf Jesus blicken können, wo wir wirklich auf ihn schauen können, als den Gott, der sein Leben für uns gegeben hat. Es ist gut, dass wir als Gruppe gemeinsam nochmal darauf blicken, als Gruppe gemeinsam nochmal uns eigentlich auf die Tatsache zurückgedenken, warum wir uns hier treffen dürfen, warum wir diese Gemeinschaft haben dürfen. Weil in Anbetracht dieser Sünde, die wir getan haben, war er es nicht zu schade, ans Kreuz zu gehen und uns Frieden zu schenken. Ich werde diese Gebetsgemeinschaft abschließen.